Letzten Sonntag haben wir eine Predigt gehört und der Ausgangspunkt der Predigt war die Apostelgeschichte und vor allem der erste Teil, der erste Vers oder das erste Kapitel. Da ging es um folgenden Vers, den habe ich auch nochmal auf der Folie. Das steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Letzten Sonntag wurde in der Predigt deutlich, dass wir Zeuge sein werden, und zwar aufgrund der Kraft des Heiligen Geistes. Die Apostelgeschichte, die zeigt uns auf, wie die erste Gemeinde unterwegs war, was sie gemacht haben, wie sie Gemeinde gebaut haben. Und es liegt immer wieder auch wieder diese Bemerkung darauf, dass der Heilige Geist unter ihnen war, dass der Heilige Geist auf sie kam, dass der Heilige Geist sie erfüllte. Und jetzt sind wir doch schon ein Weilchen unterwegs mit dem Heiligen Geist. Wir haben 1. Januar begonnen mit der Jahreslosung, wo es heißt, dass Gott uns einen neuen Geist schenken will. Und ich möchte heute den Fokus nochmal auf den Heiligen Geist legen, aber in einer besonderen Art und Weise. Und zwar werden wir uns das Thema Gebet durch den Heiligen Geist anschauen. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, hat das Buch geschrieben. Es ist erstmal ein Geschichtsbuch, also es wird erzählt, was chronologisch passiert ist. Aber selbst Lukas betont, dass es ihm nicht jetzt etwa um eine Historizität, eine korrekte Erzählung von der Geschichte gehen soll primär, sondern er legt den Fokus vor allem auf die Erbauung der Gemeinde. Also auch die Apostelgeschichte ist dafür da, dass wir ermutigt werden und dass wir lernen können, auch in unserer heutigen Zeit. Auch wir als GEC. Dann berichtet Lukas in Apostelgeschichte 2, was Jesus angekündigt hat hier bei seinen letzten Worten, die er gesprochen hat. Das Pfingstfest kommt und an diesem Fest geschieht es, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und dann macht diese Kraft des Heiligen Geistes es möglich, dass die Gemeinde, dass die einzelnen Leute in der Gemeinde Zeugen sind. Und heute schauen wir uns eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte 4 an. Petrus und Johannes, zwei Jünger von Jesus, Nachfolger von ihm, sind mit dem Heiligen Geist unterwegs und sind eben diese Zeugen. Sie haben einen Mann, der lahm geboren ist, einen Behinderten, gesund gemacht. Und dann werden sie festgenommen und vor den Hohen Rat hingestellt und müssen dort Rede und Antwort stehen. Und genau in diese Situation jetzt spricht dann auch unser Predigttext. Also da waren die Pharisäer und die Sadduzäer und die Regierung der Stadt oder des Landes, muss man sogar sagen, denen passte nicht, was Johannes und Petrus da verkündigten. Sie verkündigten Jesus Christus als den Auferstandenen von den Toten. Das passte den Pharisäern überhaupt nicht. Und dann lesen wir dort, was sich die Pharisäer über Petrus und Johannes dachten, in Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten sie, da sie mit Jesus gewesen waren. Zu Beginn der Predigt möchte ich nochmal festhalten, das kam auch in der letzten Predigt schon raus, Zeuge, wir werden Zeugen sein, dazu braucht es keine Ausbildung. Und wir sehen das hier auch bei Johannes und Petrus, ist offensichtlich, sie waren ungebildete und ungelehrte Leute. soll heißen, Gott gebraucht jeden. Vor allem für den Bau seiner Gemeinde in den ersten Jahren hat er die normalen Menschen gebraucht, zwei Nachfolger, Petrus und Johannes, nicht die Elite des Landes. Sie hatten den Heiligen Geist, sie heilten einen Kranken, sie predigten, sie verkündigten Jesus als den Auferstandenen, sie waren Zeuge, so wie sich Jesus das gedacht hatte. Sie werden festgenommen von den Pharisäern. Und dann stellen die Pharisäer fest, sie sind ungebildet und ungelehrt. Ganz ehrlich, das macht mir Mut und gibt mir Hoffnung. Also es braucht nicht irgendeine bestimmte Sparte von Menschen. Gott möchte alle gebrauchen. Ihr könnt ja sagen, also mich ganz sicher nicht. Doch, genau dich und mich. Ja, aber mich kann Gott doch nicht gebrauchen. Doch, genau dich. Ja, aber ich habe doch noch viel zu wenig gelernt und kenne mich zu wenig in der Bibel aus. Nein, er braucht dich. Ja, aber ich habe doch viel zu viel Sünden in meinem Leben, da ist so viel Schlechtes. Gott kann das doch nicht gebrauchen. Doch, genau dich. Genau so, wie du bist, mit dem, was du hast oder was du eben nicht hast, gebraucht dich Gott. Du und ich sind gefordert, wenn es darum geht, Zeuge zu sein hier in Basel. Dann geht es weiter in Apostelgeschichte 4. Also der Hohe Rat bedrohte sie dann, sie sollen ja nicht mehr über Jesus sprechen und schon gar nicht als den Auferstandenen. Und Petrus und Johannes sagen dann, sie können über nichts anderes reden. Der Hohe Rat findet keinen triftigen Grund, sie ins Gefängnis zu werfen, und sie werden wieder freigelassen. Und an dem Punkt möchte ich jetzt mit dem Predigtabschnitt anfangen. Also in diese Situation herein, sie sind gerade wieder freigelassen und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4 ab 23 unseren Predigttext. Ich möchte Vers für Vers durchgehen. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den ihren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Der erste Vers. Okay, versetzen wir uns ganz kurz nochmal in die Lage der Gemeinde. Sie haben Petrus und Johannes losgeschickt. Sie sind als Zeugen unterwegs, haben mitbekommen, dass sie vor den Hohen Rat gestellt wurden. Und dann ist sicher die Sehnsucht da gewesen, hey, hoffentlich kommen die unversehrt zurück. Und tatsächlich, Petrus und Johannes kommen zurück. Da muss dann die Freude auch groß gewesen sein, dass sie wieder da waren. Und dann erzählen Petrus und Johannes alles, was dort passiert ist. Also es gibt eine Berichterstattung. Und dann denke ich mir, also der Hohe Rat, der droht ihnen. Und ich glaube, das hat auch erstmal eine Angst ausgelöst bei den Leuten. Vielleicht haben auch manche gedacht, oh Mann, wie konntet ihr Petrus und Johannes nur so harsch und selbstsicher auftreten, jetzt kommen sie und werden uns auch verfolgen und festnehmen. Also da mischt sich so die Freude, dass sie wieder zurück sind, gleichzeitig mit der Angst der Verfolgung. Sicher ein bewegender Moment, ein Moment aber auch von Unsicherheit geprägt, was passiert jetzt? Das ist eine Situation, ich würde sagen, das ist eine typische Situation der Gemeinde. Und das kann auch eine typische Situation der heutigen Gemeinde sein. Wir sind immer wieder hin und her gerissen von der Freude, dass zum Beispiel wir auch so gesegnet sind als Gemeinde hier, dass wir auch an anderen Ecken und Enden der Welt mitbekommen, dass Menschen frisch und neu zum Glauben kommen. Und dann ist aber auch die Unsicherheit da, die Sorge über unseren geistlichen Zustand hier in der Gemeinde. Auch wir sind verunsichert über, ja, so ein bisschen diese Gegenwehr, die kommt jetzt auch von anderen Religionen. Wir haben am Donnerstag über den Islam gehört. Auch wir fragen uns, wie weit wird der Islam in Europa kommen? Wir als GEC können die Zukunft nicht abschätzen. Meine Frage ist, was macht eine Gemeinde in Zeiten, wo von Unsicherheit geprägt ist? Und wir lernen hier von dieser Gemeinde. Und es ist spannend, was macht die junge Gemeinde in der ersten Phase? Also die Gemeinde, die berät sich nicht, sie diskutiert auch nicht darüber, ob es jetzt falsch oder richtig war, was Petrus und Johannes da von sich gegeben haben. Es wird auch nicht gemotzt über die Ungerechtigkeit, wo von der Regierung ausgeht. Es bricht keine Hysterie aus oder es ist kein Chaos. Nein, lesen wir in 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Sie gehen gemeinsam ins Gebet. Das ist, was die Gemeinde tut, wenn Unsicherheit herrscht. Sie richten ihren Blick weg von den Menschen hin zu Gott. Sie stellen ihren Fokus neu ein. Gott ist die Hauptsache. Es wird nicht rumdiskutiert, nein, man begibt sich gemeinsam in die Gebetsgemeinschaft. Im Folgenden wollen wir das Gebet, das die Gemeinde jetzt spricht, kurz ein bisschen analysieren. Und es geht darum, für uns etwas mitzunehmen, von der Gemeinde zu lernen, wie sie gebetet haben. Und wenn wir gleich das Gebet dieser Gebetsgemeinschaft analysieren, wird deutlich, dass sie das nicht aus einem religiösen Pflichtgefühl machen. Also die Gebetsgemeinschaft ist in dem Moment nicht da, weil sie denken oder sagen, ja, jetzt macht man das halt auch noch. Nein, in diesem Moment, wo sie damals waren, war die Gebetsgemeinschaft das einzig Richtige und Nötige. Den Blick weg von dem beschränkten Horizont der Menschen hin zu dem Blick, den Gott hat mit seinem unbeschränkten Horizont. Weiter im Text. Also, und sie sprachen: Herrscher, du Herr, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Das Erste, sie reden Gott an. Und eine Anrede ist dafür da, dass man sich vergegenwärtigt, mit wem spricht man denn eigentlich oder wen spricht man denn da an, mit wem hat man es denn zu tun. Und an der Anrede finde ich spannend, nehmen sie zwei Aspekte, also zwei Haltungen ein, wenn sie Gott als den Herrscher ansprechen, der alles gemacht hat. Ich habe diese Haltung folgendermaßen genannt. Erstens die gewagte Zuversicht. Sie sprechen Gott als den Herrscher an. Was möchte ich damit sagen? Gott als den Herrscher anzusprechen ist die gewagte Zuversicht, dass es Gott gut macht. Er ist der Herrscher. Er wird richten und seine Hand ist die Hand, die regiert. Und das Zweite ist eine demütigende Unterordnung unter die Hand Gottes, die regiert. Das eine ist die Zuversicht, die Hoffnung und das andere ist zugleich aber auch die Unterordnung. Wenn wir Gott als den Herrscher ansprechen, dann sprechen wir ihn an als denjenigen, der regiert und das gibt uns Zuversicht und Hoffnung. Wir sprechen ihn aber auch an als den Herrscher, der über unser Leben regiert. Damit tun wir uns unterordnen, unter seine Hand dirigiert. Also zunächst diese Anrede. Wir lernen von dieser Gemeinde, es ist doch relevant, wie wir Gott ansprechen im Gebet. Es sollte nicht irgendwie eine auswendig gelernte und fromme Floskel sein. Nein, es ist durchaus gut, wenn wir uns überlegen, wie wir Gott ansprechen. Also erstens die gewagte Zuversicht und zweitens die demütigende Unterordnung. Weiter betet die Gemeinde in Vers 25 und 26, lese ich gerade zusammen. Der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes Davids, gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Also Gott bleibt nicht der ferne Schöpfergott, als den sie ihn gerade angesprochen haben. Gott ist kein stummer Gott, der einfach will, dass wir uns nur demütig unterordnen, wie das in anderen Religionen der Fall ist. Nein, er hat seinen Heiligen Geist gegeben. Das passiert schon im Alten Testament. Da lesen wir das Beispiel von Psalm 2, wo David durch den Geist Gottes eben spricht. Wir haben einen kommunikativen Gott, er wendet sich uns zu. Und spannend ist, dass die junge Gemeinde hier ihr Gebet auf dem Wort Gottes gründet. Auch wir können von der Gemeinde lernen, dass wir unser gemeinsames Gebet auf das Wort Gottes gründen. Nicht auf irgendwelche frommen Floskeln, die in schlauen Büchern stehen, sondern auf das Wort Gottes. Kleine Randbemerkung hier noch. Lukas schreibt, oder vielmehr der Psalmist David schreibt, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Wörtlich übersetzt heißt es, warum sinnen die Völker Vergebliches? Auch immer wieder gut, sich ins Gedächtnis zu holen, die Gegner von Gott, das, was die Völker im Sinn haben, wenn es nicht nach Gott geht, ist es vergeblich. Das Gebet geht weiter. Denn in dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Ja, ich bin richtig. Sowohl Herodes, auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Es gibt viele Gegner von Christus. Also den Satz kann man so als nüchterne Feststellung von Lukas jetzt irgendwie interpretieren. Also David hat es schon angekündigt, es ist ein prophetisches Wort gewesen und es trifft jetzt einfach ein. Aber wenn man mal genauer hinschaut, ist es eigentlich verrückt, was da passiert. Nicht irgendwo in der Welt, sondern in der Stadt Gottes selbst, in Jerusalem, findet es statt, dass sich die Gegner von Christus zusammenraufen. Und es rotten sich Parteien zusammen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Der jüdische König, der römische Statthalter, die Nichtjuden und die Israeliten. Es ist doch erstaunlich, was sich zusammentut, wenn es gegen Jesus geht. Auch heute, genauso wie damals, ist doch immer wieder erstaunlich, was sich alles zusammenfindet und wer sich alles zusammenfindet, wenn es gegen Jesus geht. Wir lernen, dass es also nichts Neues unter der Sonne. Ich möchte weiterlesen in Vers 28. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also die Gemeinde betet den Psalm 2, dann stellt sie fest, es ist eingetroffen und dann sagt sie, ja, es ist ja sowieso genauso vorherbestimmt. Nochmal diese gewagte Zuversicht auf den Ratschluss Gottes, auf das, was er vorherbestimmt hat. Und auch diese demütigende Unterordnung. Sie vertrauen auf den Plan Gottes, dass er mit seinem Plan zum Ziel kommt. Ich frage mich, woher nimmt denn die Gemeinde diese Gewissheit? Woher kann die Gemeinde so eine gewagte Zuversicht haben? Wie hat sie den Mut, sich einfach auch Gott unterzuordnen? Die einfache Antwort ist da, sie müssen wohl den Heiligen Geist gehabt haben. Ja, und sie haben ihn gehabt. Sie waren seit Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt. Das Gebet geht weiter, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Vers 30. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Okay, das ist jetzt die Bitte der Gemeinde. Ist doch verrückt, was sie da beten. Also wenn, ich stelle mir das vor, wenn jetzt die Gemeinde hier in dieser Bedrohung ist, der König von Judäa, von Galiläa und Samaria, der Statthalter, der römische, alle anderen Völker sind gegen sie. Also wenn ich in der Situation gewesen wäre mit der Gemeinde, dann hätte ich erst mal Stoßgebete zum Himmel geschickt und gesagt, bitte beschütz uns, segne uns, bewahre uns, bestraf die anderen oder leg dem Gegner das Handwerk. Aber die Gemeinde in ihrer gewagten Zuversicht und dieser demütigenden Unterordnung beten etwas anderes. Sie beten einfach nur, dass sie weiter in Freiheit und mit Mut das Wort Gottes verkündigen können. Also im ersten Moment fällt es mir schwer, das nachzuvollziehen, dieses Gebet. Es ist ein selbstloses Gebet. Es geht nicht um ihr eigenes Wohl, es geht darum, dass das Wort Gottes weiter in Freimütigkeit verkündigt wird. Wir lernen von den ersten Christen damals diese selbstlose Bitte. Herrscher aller Welt, wir sind bedroht, aber wir machen gerade so weiter wie bisher. Bitte gib du uns die Freiheit und den Mut, genau das zu tun. Und dann geht die Bitte ja noch weiter. Wie soll der Herr diese Freimütigkeit zur Wortverkündigung geben? Ganz spannend, wie der Vers 30 beginnt mit einer Präposition, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Also für die Gemeinde in Jerusalem war es selbstverständlich, dass die Wortverkündigung einherging mit den Zeichen und Wundern, die Gott tat. Betet gemeinsam, dass Gott seine Hand ausstreckt zur Heilung. Ich glaube, wir brauchen das Gebet für die ausgestreckte Hand Gottes, dass er heilt, dass Zeichen und Wunder passieren. Zudem, dass wir das Wort verkündigen. Kommen wir zum letzten Vers, Vers 31. Das Gebet ist beendet und dann heißt da, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Gemeinde erlebt ein Erdbeben nach ihrem Gebet. Das ist auf jeden Fall eine besondere Art und Weise, wie Gott antwortet, wenn die Erde bebt. Hier im Spittlerhaus wäre das sicher unter Umständen gefährlich gewesen. Aber irgendwie würde ich sowas schon auch gern mal miterleben, dann aber draußen im Freien. Und erneut kommt der Heilige Geist auf sie und erhört ihr Gebet. Sie können weiter in Freimütigkeit das Wort verkündigen. Von der ersten Gemeinde lernen wir, dass das gemeinsame Gebet Kraft hat. So, dass Dinge tatsächlich in Bewegung geraten und der Heilige Geist seine Kraft beweist. Ich möchte euch zum Schluss ermutigen, dass ihr das gemeinsame Gebet aufsucht, dass das wirklich in eurem Alltag Praxis wird. Ich lade euch ein, es gibt mehrmals im Monat die Möglichkeit, in der GEC gemeinsam zu beten. Das kann hier im Gottesdienst stattfinden. Und dann ist es wichtig, dass wir wirklich mit ganzem Herzen hier im Gottesdienst zusammen sind und das gemeinsame Gebet pflegen. Es findet sogar schon ein Gebet vor dem Gottesdienst statt, um 9:30. Auch eine Möglichkeit, gemeinsam zu beten. Monatlich versammeln wir uns zum Missionsgebet, wo wir besonders für die Anliegen der Mission beten. Und einmal im Monat findet unser Gebetsabend statt. Diesen Gebetsabend, den möchte ich euch besonders persönlich ans Herz legen. Also ich habe es an dem Donnerstagabend noch nicht erlebt, dass die Erde gebebt hat, aber ich werde trotzdem bewegt. Jedes Mal, wenn ich donnerstags abends dort bin, wird mein Herz bewegt. Und ich gehe irgendwie jedes Mal erfüllter nach Hause, als ich gekommen bin. Deshalb lege ich euch den Gebetsabend besonders ans Herz. Es gibt auch die Möglichkeit, in den Hauskreisen zu beten. Dort findet auch gemeinsames Gebet statt. Es kann auch mit einem Kollegen auf der Arbeit, der auch Jesus nachfolgt, passieren. Gemeinde fängt bei 2 Leuten an. In der Ehe, in der Familie. Von der ersten Gemeinde wissen wir, dass sie sich täglich zum gemeinsamen Gebet versammelten. Also die kamen wirklich täglich zusammen und Hauptfokus dieser Zusammenkunft war das gemeinsame Gebet. Und auf dem gemeinsamen Gebet liegt eben die Verheißung, dass es kraftvoll ist und dass wirklich was in Bewegung gesetzt wird. Damals haben sich die Leute jeden Tag zum Gebet versammelt. Und ich lade euch ein, dass wir uns mindestens einmal im Monat für eine Stunde zum Gebetsabend am Donnerstagabend versammeln. Und dort können wir dann so ähnlich beten, wie die erste Gemeinde das tat. Wir lernen von ihnen. Einmal bitte weiterklicken, ist es irgendwie die Maus im Bild. Danke. Wir lernen einmal die Anrede, dass sie doch recht relevant ist. Und die Anrede kann auslösen, dass wir uns vergegenwärtigen, wer mit wem wir es zu tun haben. Und es ist der Herrscher der Welt zum Beispiel. Und dabei können 2 Aspekte eben wichtig sein. Immer diese gewagte Zuversicht zu haben, dass Gott der Herr ist über der Welt und regiert, aber auch gleichzeitig diese demütigende Unterordnung, dass er das auch in unserem Leben tut. Dann lernen wir als 2. das gemeinsame Gebet, dass wir das auf dem Wort Gottes gründen. Es sind nicht unsere Worte. Es ist nicht von irgendwoher, von irgendeiner Quelle. Nein, es ist das Wort Gottes. Das 3. ist die selbstlose Fürbitte. Die Gemeinde hätte doch beten können, dass Gott sie jetzt beschützt und dass er den Gegnern das Handwerk legt. Nein, sie beten, dass sie gerade so weitermachen können und Gott ihnen die Freiheit und den Mut dazu gibt. Das 4. ist, lasst uns beten um die ausgestreckte Hand Gottes, die heilt, dass wir hier in der GEC Zeichen und Wunder erleben, so wie das die Gemeinde damals erlebt hat. Und noch das 5. Das gemeinsame Gebet, das bewegt und ist kraftvoll. Das gemeinsame Gebet verursacht, dass in unserem Leben was bewegt wird. Wie bei mir zum Beispiel Donnerstagabends, wenn mein Herz bewegt wird. Oder wie in der Gemeinde damals sie erleben, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das gemeinsame Gebet bewegt und ist kraftvoll.